Seit Mitte der 70er Jahre wird die deutsche Sprache instand besetzt. Instand besetzt? Was meint nun dieses? Seit dieser Zeit wird wissenschaftlich aufgezeigt, was vielen schon vorher als Unbehagen im Bauch lag. Irgendwie betrifft unsere Sprache nicht alle. Frauen waren es, Linguistinnen, die aufzeigten, dass die Sprache eigentlich in der Regel nur von Männern spricht, es sei denn an den Stellen, wo Frauen überwiegend gewollt und erwünscht sind, als Sekretärin, als Putzfrau, als Hausfrau. Sowohl Louise F. Pusch als auch Senta Trümmel-Plötz, eben zwei Linguistinnen, untersuchten die deutsche Sprache. Dabei kamen zwei provozierende Buchtitel heraus. Louise F. Pusch nannte ihr Buch »Das Deutsche als Männersprache«. Sie analysierte darin, dass die deutsche Sprache eine Sprache des Patriarchats ist. Senta Trümmel-Plötz nannte ihr 1984 erschienenes Buch »Gewalt durch Sprache«. Sie zeigte vor allem auf, wie Frauen von Männern bei Gesprächen, Diskussionsrunden usw. nicht zu Wort gelassen werden. Anders an die Sache geht Gerd Brandenberg, eine Autorin aus Norwegen. Die Töchter Egalias nennt sie ihren bereits 1977 erschienenen Roman über den Kampf der Geschlechter. Also kein brandneues Buch, das aber immer noch nichts von seiner Aktualität verloren hat. Die Handlung des Romans ist nicht so aufregend. Spannend ist vielmehr, wie Gerd Brandenberg schreibt. Sie kehrt sprachlich alles um. Bestehende männliche Sprachnormen bastelt sie um in weibliche. Die gesamte Gesellschaftsstruktur auf Egalias, dem Ort des Geschehens, ist weiblich. So erhalten wir Leserinnen Einblick in das Familienleben der Familie von Direktorin Braun.
Schließlich sind es noch immer die Männer, die die Kinder bekommen, sagte Direktorin Braun und blickte über den Rand der Egalsunder Zeitung zurechtweisend auf ihren Sohn. Es war ihr anzusehen, dass sie gleich die Befrauschung verlor. Außerdem lese ich Zeitung. Verärgert setzte sie ihre Lektüre fort, bei der sie unterbrochen worden war. Aber ich will Seefrau werden. Ich nehme die Kinder einfach mit, sagte Petronius erfinderisch. Und was glaubst du wohl, wird die Mutter des Kindes dazu sagen? Nein, mein Lieber, es gibt gewisse Dinge im Leben, mit denen du dich abfinden musst. Du wirst allmählich lernen, auch das zu mögen, womit du dich abfinden musst. Selbst in einer egalitären Gesellschaft wie der unseren können es nicht alle Wiebchen gleich haben. Es wäre zudem tödlich langweilig, grau und trist. Es ist viel grauer und trister, nicht werden zu dürfen, was Dame will. Wer hat denn gesagt, dass du nicht werden darfst, was du willst? Ich sage nur, du sollst realistischer sein. Keine kann das Ei essen und zugleich das Küken haben wollen. Bekommst du Kinder, so bekommst du Kinder. Hör mal zu, Petronius. In meiner Jungmädchenzeit hatte ich auch eine Menge hochfliegender Träume von dem, was ich werden wollte. Seefrauenromantik. Daran leidest du. Du solltest aufhören, all die abenteuerlichen Erzählungen über die Taten von Frauen zu lesen und dich lieber in Jünglingsromane vertiefen. Dabei bekommst du viel realistischere Vorstellungen. Außerdem ist das kein richtiger Mann, der zur See fahren will.
Auf Egalias herrschen die Frauen, nicht die Männer. Alles ist matriarchalisch organisiert. Fantastisch ist, dass die Autorin völlig konsequent unsere männlichen Sprachregeln ins Weibliche überträgt. Hier wird nicht geherrscht, hier wird gefrauscht. Hier ist nicht ständig das allemeinende Mann im Munde aller, sondern es geht um Damm. Hier gibt es keine Fräulein, sondern Herrlein. Statt der Seemänner gibt es auf Egalias nur Seefrauen. Menschen sind hier Wippchen und so weiter. An dieser Stelle sei auch auf die Übersetzerin Elke Randicke verwiesen, der es gelungen ist, alle diese zunächst ungewohnten Wortformen ins Deutsche zu übersetzen. Nach und nach regt sich nun im Buch der Widerstand der Männer gegen die herrschende oder besser frauschende Ungerechtigkeit, die die Frauen so bevorzugt. Es kommt zum Männerkampf. Die Maskulinisten formieren sich. Am Schluss des Romans steht dann ein neuer Roman. Geschrieben ist er von einem der Maskulinisten. Er heißt »Die Söhne der Demokratie«. Der Maskulinist dreht nun die ganze auf Egalias frauschende Sprachregelung um. Das liest sich dann so.
»Schließlich sind es noch immer die Frauen, die die Kinder bekommen«, sagt der Direktor Berg und blickt über den Rand des Demokraten, zurechtweisend auf seine Tochter. Es war ihm anzusehen, dass er gleich die Beherrschung verlor. »Außerdem lese ich Zeitung.« »Aber ich will Seemann werden. Ich nehme die Kinder einfach mit«, sagte Petra erfinderisch. »Und was glaubst du wohl, wird der Vater der Kinder dazu sagen?« »Nein, meine Liebe, es gibt gewisse Dinge im Leben, mit denen du dich abfinden musst. Selbst in einer demokratischen Gesellschaft wie der unseren können es nicht alle Menschen gleich haben. Es wäre zudem tödlich langweilig, grau und trist.« »Es ist viel grauer und trister, nicht werden zu dürfen, was man will.« »Wer hat denn gesagt, dass du nicht werden darfst, was du willst? Ich sage nur, du sollst realistischer sein. Keiner kann das Ei essen und zugleich das Küken haben wollen. Bekommst du Kinder, so bekommst du Kinder. Hör mal zu, Petra. In meiner Jugend hatte ich auch eine Menge hochfliegender Träume von dem, was ich werden wollte. Seemannsromantik. Daran leidest du. Du solltest aufhören, all die abenteuerlichen Erzählungen über die Taten von Männern zu lesen und dich lieber in jungen Mädchenromane vertiefen. Dabei bekommst du viel realistischere Vorstellungen. Außerdem ist das keine richtige Frau, die zur See fahren will.«
Für uns Leser oder Leserinnen, oder wie soll ich nun sagen, ist endlich die Welt wieder in Ordnung. Alles ist wieder schön aus der männlichen Perspektive berichtet. Aber ist die Welt wirklich wieder in Ordnung? Der 1977 erschienene Roman »Die Töchter Egalias« ist eine Umkehrung der bei uns geltenden Sprachnormen. Gerd Brandenberg setzt konsequent eine weibliche statt einer männlichen Sprache um. Erschienen ist »Die Töchter Egalias« im Verlag Frauenoffensive.
Der Salzstock in Gorleben, der bereits seit 1970 immer wieder als Endlager für Atommüll diskutiert wird, darf nun wieder auf seine Tauglichkeit als Atommüllendlager untersucht werden. So entschied es gestern das Verwaltungsgericht in Lüneburg.
Wir schauten zunächst in der Presse, genauer in der Jungen Welt aus Ost-Berlin, und sprachen dann mit Jochen von der Bürgerinitiative in Lüchow-Dannenberg. Die Junge Welt geht zunächst auf den Entsorgungsnachweis ein.
Theoretisch ist hierzulande der Betrieb von Reaktoren an den Entsorgungsnachweis gebunden. Doch niemand hält sich daran. Im Gegenteil. 20 Atomkraftwerke produzieren strahlenden Abfall. Zurzeit lagern in Deutschland schon knapp 60.000 Kubikmeter. Im Jahr 2000 werden es fast 200.000 sein. Bis heute ist ungeklärt, wohin damit. Die Zwischenlager sind voll. Morsleben säuft ab, befürchten Umweltschützer. Für Schacht Konrad fehlt nach wie vor die Genehmigung. Andere Varianten liegen bisher höchstens in den Schubläden. Also Gorleben. Hochradioaktiver Müll soll dort ab 2008 im Salzstock verschwinden. Aber niemand kann für die Sicherheit unter Tage in den nächsten 10.000 Jahren, solange strahlt die Fracht, garantieren.
Sag mal, was hast du da jetzt vorgelesen mit, wie heißt das,
Entsorgungsnachweis? Nachweis?
Was ist denn das jetzt genau?
Jochen.
Ja, für 6 Jahre muss man im Voraus nachweisen können, wenn man ein AKW anknipst, wohin mit dem heißen Atommüll. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt die eine Möglichkeit, die im Moment ja überwiegend praktiziert wird, nach Frankreich, Cap de la Hague oder Sellafield, Großbritannien, diesen heißen Müll zu transportieren. Da wird meistens zwischengelagert, aber auch wieder aufgearbeitet. Und das gilt als Entsorgungsnachweis, obwohl es natürlich kein Entsorgungsnachweis ist.
Und welche Bedeutung hatte denn das Urteil für euch?
Ja, im ersten Moment, ehrlich gesagt, war es ein Schock. Denn es gab durchaus die Möglichkeit, dass die Richter anders entschieden hätten. Die gültigen Rahmenbetriebspläne, nach denen das gebaut wird, auf der Basis des Bergrechts, sind alle ausgelaufen. Und das Bergrecht ist inzwischen geändert worden. 1990 ist das novelliert worden. Und seitdem sind für Projekte wie in Gorleben Umweltverträglichkeitsprüfungen notwendig. Und der Richter hat sich da rausgezogen mit einer abenteuerlichen Argumentation. Er hat nämlich gesagt, Gorleben sei ein wissenschaftliches Projekt und deshalb würde diese Bestimmung des Bergrechts in Gorleben keine Anwendung finden. Und das Land wird in die Revision gehen. Das ist auch richtig und gut so, weil in der nächsten Instanz durchaus Chancen bestehen, dieses Skandalurteil zu kippen. Und dann wird Töpfer, hoffe ich, in die Röhre gucken.
Gorleben als Endlager, wie schätzt ihr das ein? Ist das überhaupt noch eine Frage?
Wir glauben ja nicht mehr an dieses Endlagerprojekt. Wir glauben, dass es nur aus taktischen Gründen offen gehalten wird. Es wird sich in Zukunft alles auf Ahaus und Gorleben konzentrieren, wegen der Brennelement-Zwischenlager, die es dort gibt.
Jetzt hören wir nochmal die junge Welt zur Reaktion Töpfers.
Darüber wird sich Bundesumweltminister Töpfer freuen. Er braucht auf Teufel komm raus ein Endlager.
Zu einer etwas anderen Einschätzung kommt Jochen von der Bürgerinitiative in Lüchow-Dannenberg.
Wir glauben, dass Gorleben verteidigt wird, deshalb, weil es sonst keinen gäbe. Also Gorleben steht ja für die Endlagerung der hochaktiven Abfälle. Und dann gibt es eigentlich nur Zwischenlösungen, nämlich die Zwischenlager. Und letztlich gibt es kein Endlager.
Ja.
Und wenigstens auf dem Papier muss der Nachweis stimmen. Und der stimmt so lange. Das ist ja mal so festgelegt worden in den Entsorgungsgrundsätzen zwischen Bund und Ländern. Wie hieß das da? Fortschritte bei der Erkundung des Salzstocks Gorleben. Das heißt, sie dürfen das Projekt nicht suspendieren, dann ist es gefährlich.
Also für Töpfer ist es nur wichtig, dass es auf dem Papier weitergeht. Denn solange auf dem Papier in Gorleben an einem Endlager gearbeitet wird, ist der Entsorgungsnachweis für die deutsche Atomindustrie gesichert.
My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Streik. Nein, das sagt mir nicht.
Wenige, die mitmachen. Und ich weiß auch nicht, ja, woran es liegt. Ich denke, vielen ist es nicht wichtig genug. Oder einfach auch die Hausfrauen, was sollen sie schon machen? Sie können ausschlafen, so ungefähr.
Habt ihr denn vor, selber mitzumachen?
Ich denke, ich werde nicht mitmachen, ne. Ich meine, ich bin Schülerin und wird mir im Grunde nichts bringen, außer nachholen müssen.
Sind nette Aktionen, aber ich glaube nicht, dass das viel bringt.
Du meinst, inhaltlich ist nicht viel mit anzuhören?
Sind, wie gesagt, nette Aktionen, aber das sind Faschingsaktionen oder Jahrmarktaktionen, aber keine sonderlich inhaltlichen politischen Aktionen, als dieses Jahr einfach gedacht war. Darum halte ich für ziemlich einen Unsinn.
Ich habe dann Plakate gesehen und weiter weiß ich nichts drüber.
Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Finde ich gut. Notwendig, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Verlasst die Städte, stürmt die Gipfel. Am 8. März 1994, also heute, ist ein bundesweiter Frauenstreiktag in der Bundesrepublik Deutschland geplant. Im Superwahljahr 1994 wird in Deutschland von anderem zu reden sein. Von unabsehbarem Arbeitsplatzabbau, leeren öffentlichen Kassen, von internationalen Krisen und Kriegen und der deutschen Rolle in der Welt. Von Flüchtlingsbewegungen, welche das deutsche Wohlstandsbewusstsein in Frage stellen. Es handelt sich nicht einfach um eine Talsohle, die durchschritten werden müsste, sondern um eine völlige Umwälzung der wissenschaftlichen, ökologischen, ökonomischen und wahrscheinlich auch politischen Voraussetzungen unseres bisherigen Lebens. Es kann nicht mehr nur einfach um eine adäquate weibliche Partizipation am Bestehenden gehen, um einfache Umverteilung, denn schon jetzt lässt sich absehen, dass es bei der sogenannten Umverteilung nur um die Verteilung des Mangels gehen wird. Dies spricht keineswegs für den Ausschluss der Frauen auf allen Gesellschaftsebenen, aber gegen die Illusion, mit ihrem Einschluss würde das Problem erledigt sein.
Notwendig, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Finde ich gut. Notwendig, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich weiß nicht, wieso. Warum schreien die Frauen?
Ich weiß nicht, ich bin halt nicht ganz der Überzeugung, dass Gleichberechtigung auf allen Ebenen sein sollte. Weil irgendwie, es gibt halt Männer und Frauen. Und ich kann letztendlich nur für mich entscheiden, was ich als Frau oder auch als Mensch irgendwie für richtig empfinde. Und dafür setze ich mich ein. Aber nicht unter einem, irgendwie unter einem Zettel irgendwie, der allgemeingültig ist und der viele Normen oder viele Gesetze hat, wo ich aber nicht überall zustimmen kann. Und das kann ich nie mittragen. Erstens, ich weiß auch gar nicht alles, was da irgendwie, worum es da überall geht. Und weil ich das eben nicht genau weiß, kann ich ja auch nicht mitmachen.
Verlasst die Städte, stürmt die Gipfel. Der Streik soll symbolisch deutlich machen, dass es Frauen im Jahr 4 nach der Wende nun reicht, weil sich inzwischen alles gewendet hat, gegen die Frauen. Der Wecker bleibt unbeachtet, die Kinder ohne Frühstück, der Chef hantiert mit der Kaffeemaschine, verträgt sich das blütenweiße Hemd auf der staubigen Schreibtischplatte und eilt verspätet zum Termin. Er findet die wichtige Telefonnummer nicht und das Fräulein vom Amt ist nicht erreichbar. Im Büro darunter plagt sich der Sachbearbeiter nicht mit Akten, sondern mit dem hyperaktiven Nachwuchs. Rentner K. wartet vergebens auf sein Essen auf Rädern und den Plausch mit den ehrenamtlichen Helferinnen von der Sozialstation. Vor den Haustüren liegen Berge von Schmutzwäsche. Im Supermarkt kostet heute jeder Artikel nur 70%, entsprechend dem Einkommensanteil der Frauen. Der DAX purzelt in den Keller, die Börsianer rotieren. Abends flüchtet das irritierte Männervolk in die Kneipe, bemitleidet sich und findet nicht einmal im Sperrbezirk Trost. Die Erwerbs- und Hausarbeiterin, die Gefühls- und Liebesarbeiterin, die Mit- und Zu- und Aufarbeiterin, kurz die allseits verfügbare Universalarbeiterin, hat den Dienst quittiert, sie streikt. Nur eine verrückte Weiberidee? Versichern Sie sich vorsorglich. Am 24. Oktober 1975 traten 90% der isländischen Frauen den Streik. Von den verheerenden Folgen berichtete damals die Frankfurter Rundschau: Väter erscheinen mit ihren Sprösslingen am Arbeitsplatz und tat, als könnte sie dies Unheil nie ereilen. Im Zeitalter der neuen Väter sieht man das lockerer. Als am 14. Juni 1991 die Schweizer Frauen dem isländischen Vorbild folgen, gefielen sich gestandene Redakteure in der Rolle als Hausmann. Nur an diesem Tag, versteht sich.
Sie sind für die Gerechtigkeit oder für irgendwas?
Haben Sie schon davon gehört, dass morgen gestreikt werden soll von allen Frauen?
Wegen der Emanzipation oder was? Dass sie mehr Rechte bekommen?
Ich denke, Frauen wollen auf Ungleichbehandlung aufmerksam machen.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine Verhältnisse kann sich so gar nicht beurteilen. Mhm. Also ich kenne mich da echt nicht aus, ich lese das nur. Wie gepeinigt werde ich so angeblich. Ich weiß es nicht.
Ich habe Plakate gesehen und weiter weiß ich nichts drüber.
Mhm. Haben Sie morgen arbeiten?
Ich studiere und deswegen ist es meine Sache, ob ich arbeite oder nicht. Und wenn ich streike, dann merkt das keiner.
Wenn Frauen morgen streiken und zum Beispiel wenn Ihre Frau morgen Ihnen nicht kocht und Ihren Sohn auch nicht betreuen will?
Ja, das fände ich eigentlich nicht so gut. Ne? Ich sehe auch nicht unbedingt einen Grund drin, warum sie es machen sollte, warum sie streiken sollte.
Die Idee ist so alt wie die Arbeiterbewegung. Das macht sie nicht unbedingt attraktiv, auch wenn man an die bedeutende Rolle der Frauen in den großen Streiks des 19. Jahrhunderts erinnert. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Streiktradition, die Flucht in die Hysterie, mit der die Frauen im 19. Jahrhundert ihren weiblichen Zurichtungen entgehen wollten. Beispielsweise der Gebärstreik von 1913 oder auch die symbolischen Hausarbeitsstreiks der italienischen Frauen Anfang der 70er Jahre. Als über einen Lohn für Hausarbeit debattiert wurde. Weibliche Arbeit, das ist ein alter Hut, erschöpft sich ja nicht in Erwerbsarbeit, im Gegenteil. Frauen arbeiten überall und vielerorts unsichtbar. Der Streik, so die Idee der Initiatorin, soll zeigen, was passiert, wenn die weibliche Arbeitskraft ausfällt. Überall. Und er soll symbolisch deutlich machen, dass es Frauen im Jahre 4 nach der Wende nun reicht, weil sich inzwischen tatsächlich alles gewendet hat gegen die Frauen. Bei den Gewerkschaften gibt man sich vorerst zurückhaltend. Zwar existiert ein Beschluss des Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 8. März 1994, einen Protesttag, nach dem Motto DGB-Gegenwehr von Frauen für Frauen durchzuführen. Ihm haben sich die Einzelgewerkschaften HBV, ÖTV, IG Medien und IG Holz und Kunststoff mit eigenen Beschlüssen angeschlossen. Schwer hingegen tut man sich mit dem Begriff Streik, weil über ihm das Damoklesschwert des verpönten politischen Streiks schwebt. Einzelne Landes- und Kreisverbände signalisieren zwar Unterstützung, aber insbesondere, wenn es ums Geld geht, hält man sich bedeckt. Auch wenn die bisher gehörten Stimmen aus der Straße von den Frauen, und teilweise auch Männern, bisher nicht gerade sehr euphorisch waren, arbeiten die Streikkomitees am erfolgreichsten dort, wo es gelingt, Frauen aus vielen gesellschaftlichen Bereichen in die Arbeit einzubeziehen. Zum Beispiel in Nürnberg gehen die Frauen schon seit einigen Monaten an der Öffentlichkeit, um für die Streikidee zu werben. In Mecklenburg-Vorpommern findet einmal im Monat, oder fand jetzt genauer gesagt, ein landesweites Treffen statt, das dem Bericht nach sehr effektiv ist und auch mit einem Beispiel aufwartet, wie sich Männer zum Beispiel am 8. März solidarisch zeigen können. Zum Beispiel in Schwerin werden an diesem Tag die Kollegen im Gewerkschaftshaus statt Sitzungswesen eine Suppenküche betreiben. Begeisterung erntete die Sprecherin aus Regensburg, als sie erzählte, dort plante die Frauen einen Streik-Sonderzug nach dem Motto Frauen verlassen die Stadt, welcher durch die bayerischen Lande bis auf die Zugspitze fahren soll, frei nach der Devise, das ist der Gipfel. Ob am Ende alle Räder stillstehen werden, ist im Moment genauso wenig vorauszusehen, wie die Schweizerinnen am 13. Juni 1991 wussten, wie viele Frauen den Streik tatsächlich unterstützen würden. Man sollte aber, wenn schon Vergleiche angestellt werden, auch nicht die unterschiedlichen Bedingungen unterschätzen. Sowohl in Island als auch in der Schweiz hatte der Streik einen gewerkschaftlichen Ausgangspunkt, nämlich die ungleichen Löhne für Frauen. Wenn sich die Streikforderungen am Ende auch stark ausweiteten, so muss doch gesehen werden, dass es sich um Umverteilungskämpfe handelte, welche in beiden Ländern gewerkschaftlich breit unterstützt wurden, in der Schweiz nicht zuletzt von 55.000 Gewerkschafterinnen. In Island herrscht 1975 Konjunktur, die Eidgenossenschaft wird erst Anfang 1992 von der Rezession gebeutelt. Strukturell bedeutsam ist außerdem, dass Island mit 220.000 und die Schweiz mit 6,6 Millionen Einwohnerinnen keine Flächenstaaten sind und die Streiks dort ganz andere organisatorische Voraussetzungen hatten als in der Bundesrepublik. Dennoch, wenn am 8. März, also heute um 5 vor 12 in der ganzen Republik Frauen Alarm schlagen werden, dann hört sich das hoffentlich anders an als jene zwei Gedenkminuten, die 1977 der Deutsche Gewerkschaftsbund zusammen mit dem Arbeitgeberverband seinen Mitgliedern verordnete, um des ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer zu gedenken.
Frauen Frauen morgen streiken. Und zum Beispiel, wenn ihre Frau morgen ihnen nicht kocht und ihren Sohn auch nicht betreuen will.
Ja, das fände ich eigentlich nicht so gut. Ne? Ich sehe auch nicht unbedingt einen Grund drin, warum sie es machen sollte, warum sie streiken sollte.
Und wenn zum Beispiel eine Verkäuferin morgen sie nicht mehr bedient oder ja, eine Bäckerin ihnen keine Brötchen verkauft, werden sie es tolerieren oder fänden sie das nicht in Ordnung?
Ich meine, das würde ich prinzipiell schon tolerieren, wie jeder andere Streik auch. Ja. Das ist natürlich nur problematisch, wenn man selber berufstätig ist und Kinder zu Hause hat und die Frau sagt, ich mache jetzt heute halt mal nichts. Ne?
Das heißt, so im Privatbereich wird es kompliziert, aber wenn es im öffentlichen Bereich ist, ist es in Ordnung?
Ja, natürlich schon, klar. Ja, natürlich schon, klar. Ja, natürlich schon, klar.
So im Privatbereich wird es kompliziert, aber wenn es im öffentlichen Bereich ist, ist es in Ordnung?
Ja, natürlich schon, klar.
Sehen Sie irgendwie da eine inhaltliche Berechtigung, also dass tatsächlich Frauen auch das Recht haben, sich für Gleichberechtigung einzusetzen?
Ja, natürlich, prinzipiell schon, nur ich finde, dass manche Dinge mit der Gleichberechtigung ein bisschen übertrieben wird. Also ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere ganz private Situation nehme, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder und es ist halt bei uns im Prinzip eine Absprache, dass ich mir gesagt habe, okay, meine Frau bleibt zu Hause, bis die Kinder größer sind, bis sie älter sind, bis ich die Mutter so direkt nicht mehr brauche. Ich finde, das ist irgendwo eine natürliche Sache und das sollte man nicht unbedingt dagegen angehen. Schlimm finde ich halt, wenn man als Mann das dann irgendwie minderwertig sieht, dass die Frau eben nur eine minderwertige Tätigkeit hat, wenn sie nur Mutter ist und Hausfrau. Aber ich finde, in einer funktionierenden Ehe ist das eigentlich eine ganz gute Lösung.
Der Text "Verlass die Städte, stürmt die Gipfel" stammt aus der Zeitung Freitag vom 19. November 1993 und wurde von Ulrike Baureitl verfasst. Die Stimmen, die ihr hörtet, stammen vom Montagabend, dem 17. März 1994 aus Freiburgs Straßen.